Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 171, heute mit einer weiteren Kurzwäsche. Ja, Milch und Zucker, Osaya habe ich nicht. Schnellen Espresso könnte ich anbieten. Aktuell ist es ja im Waschsalon immer relativ. Die ganz offensichtlichen Themen, Draft, Combine, Hip Drop oder was weiß ich, die lasse ich ja eher liegen und überlasse sie den zahlreichen anderen Podcasts. Aber da wir dieser Tage wieder öfter mit Streik zu tun haben und an diesem Wochenende ist ja Ostern, da haben wir das möglicherweise schon wieder damit zu tun, wollte ich das Thema mal aufgreifen. Nee, nicht über die Bahn oder Personennahverkehr oder den geerdeten Flugverkehr. Ich habe vielmehr eine aktuelle Entwicklung im amerikanischen Sport im Kopf. Da ist zurzeit bei all dem Wirbel, Free Agency, Regeländerungen, Owneränderungen, Draft, March Madness im Playoff oder March Madness Playoff-Turnier im College Basketball, da ist das untergegangen, habe ich den dummen Eindruck. Und deshalb hatte ich das als Thema für eine Kurzwäsche geplant und war mit der Recherche und Vorbereitung auch schon relativ weit fortgeschritten. Ja, und dann gab es ein kleines Problem, das habe ich heute eigentlich auch wieder. Das war im Kontext eigentlich zu viel für eine Kurzwäsche, denn ich will das ja immer gerne im Zusammenhang mit Hintergrund darstellen und ja, es kam jedenfalls zu dem gewerkschaftlichen Umfangsproblem, kam unerwartete Hilfestellung, Major Tom, populäre Randsportart, was spreche ich für Unsinn? Und nicht von irgendwem, sondern gleich vom nationalen Dachverband von Major Tom, nämlich der Fußballer des DFB oder dem DFB. Zunächst überraschten die mit der Vorstellung der neuen Trikots für die bevorstehende EM und legten dann am vergangenen Donnerstag noch ein obendrauf. Ab 2027 wandelt der Deutsche Fußballbund auf dem Oregon Trail, setzt für seine Nationalmannschaften auf Nike und nicht mehr Adidas als Ausrüster. Oh, Eggert, tu das Note, dass das Moped so laut ist. Anders ausgedrückt, raus mit dem guten Ideal Standard, ne? Zeit, dass sich was dreht. Krawall und Remi-Demi überall. Das alleine ist ja schon Thema, wie gemacht für den Waschsalon. Aber da ging noch mehr. Durch die zahlreichen Reaktionen, die wirklich unterhaltsam, faszinierend, all of the above waren. Ich konnte und vor allem ich wollte an dem Thema nicht vorbei, auch wenn Fußball ja hier im Waschsalon sonst nie Thema ist. Aber es ist ja, wie es ist. Wenn die Kirsche da schon liegt, dann mache ich sie auch rein. Fußball scheint des Deutschen liebstes Kind. Also jedenfalls habe ich diesen Eindruck, wenn ich mir so ansehe, wer sich dazu alles geäußert hat, also zu den eben angesprochenen Themen. Und bevor ich jetzt weitermache, schnell Disclaimer vorweg. Völlig losgelöst wird es heute eine möglicherweise noch stärker meinungsbasierte Folge als gewohnt. Ich bin da völlig unromantisch unterwegs, wenn es um Fußball geht. Ich orientiere mich da an Fakten. Also tue ich ja grundsätzlich, versuche ich zumindest. Aber es ist ja wie es ist. Nein, das wollte ich nicht sagen. Es ist immer alles subjektiv. Und diesmal eben auch noch subjektiv und aus Sicht von jemandem, der mit dem Fußball keine oder zumindest keine positiven Emotionen mehr verbindet. Und deshalb sage ich jetzt nicht bei jedem Satz, meiner Meinung nach, aus meiner Sicht, das gilt für alles in dieser Folge. Der Blinde spricht von der Farbe sozusagen, aber mit Überzeugung. Fangen wir mal an mit der Vorstellung der neuen EM-Trikots. Am 14. März präsentierte Adidas die neuen Trikot-Designs der deutschen Fußballnationalmannschaft für die anstehende Heim-Europameisterschaft. Also nicht die Europameisterschaft im Heim, sondern hier Deutschland. Neben einer klassischen Variante in Weiß fiel das Auswärtstrikot durch eine ungewohnte lila-pink-Farbkombination auf. Der DFB und Ausrüster Adidas verzichten damit erneut auf das traditionelle Grün, in dem das Nationalteam über Jahrzehnte auswärts aufgelaufen war. Aber auch das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Rot, Schwarz, Happy Orange schon mal gehabt. Aber Pink, Lila, Verlauf, oha, da war ja was los, ne? Als wenn der Pastor am Sonntag zu Hells Bells die Predigt eröffnet. Sodom und Gomera, der Untergang des vor allem männlichen Abendlandes. Ja, die Farbkombi hat so gar nichts mit den, ich nenne es mal, Nationalfarben zu tun. Dementsprechend auch eher gar nichts mit der nationalen Mannschaft. Aber deswegen habe ich das eben mit der Heim-EM so betont. Die Nationalmannschaft ist zuletzt nicht immer Lieferant positiver Nachrichten gewesen. Und dann muss man ja was tun, um auf sich aufmerksam zu machen. Und zum anderen passt diese Entscheidung, dieses Design in die Zeit. Man versucht mit dem Design, ich sag mal, möglichst auch neue Zielgruppen mitzunehmen, neue Zielgruppen zu erschließen, und man versucht einfach alle mitzunehmen, damit bei dieser Großveranstaltung im eigenen Land auch ordentlich gute Stimmung ist. Aber wie das so ist, man kann es ja nie allen recht machen. Nun ist das auch eher kein Design, das in meinen Augen auf lange Sicht angelegt ist. Sowas gab es zur WM 2010 schon mal, so ein One-Shot. Da hatte man ein schwarzes Ausweichtrikot mit roten Applikationen. Das hat damals insbesondere die Engländer erregt. Also die suchten auf dem Trikot sogleich die SS-Runen. Man spricht damit jetzt mit so einem ungewohnten, außergewöhnlichen One-Shot sicher nicht die Traditionalisten an. Man versucht da eher Ausweichtrikot, Alternativtrikot, eine neue, eine andere, auch eine junge Zielgruppe für sich zu gewinnen. Nun war ich 2010 schon oder auch nicht mehr so ganz jung, aber das Trikot, das sprach mich an. Da guckte ich ja auch noch, zumindest die großen Turniere wie EM und WM. Und was soll ich sagen? Meine fachlich präzisen Kommentare auf Facebook, die waren damals schon sehr beliebt. Und deshalb habe ich mir damals dieses schwarze Trikot samt Beflockung Nummer 31, meine Nummer bei den Vikings und bei den Greyhounds und Captain Iglo beflockt besorgt. Und natürlich, Sommer in Deutschland kann ja schon mal frisch werden, hatte ich dazu die passende schwarze DFB-Sweatshirt-Jacke, habe ich auch immer noch. Und ein Cap sogar. Waschsalon-Regeln, ja, das galt auch schon vor 14 Jahren für mich. Mein grünes Throwback-Trikot, das wollte ich auch beflocken lassen mit der Breitner. Nein, mit nicht der Breitner, mit dem Namen Breitner und dann mit der 3, alternativ mit der 8. Hat ja beide Nummern in der Nationalelf getragen, soweit ich weiß. Ja, das ging aber nicht in den offiziellen Shops. Da durfte ich das Jersey zwar kaufen oder das Trikot, aber beflocken durften die das nur mit Namen des aktuellen Kaders. Sachen gibt's. Dieser jetzt aktuelle Wäschewechsel erfolgt natürlich auch aus finanziellen Gründen. Katsching mit Merchandise. Und immer in der Hoffnung, im ganzen Land eine positive Stimmung wie beim sogenannten Sommermärchen 2006 wiederholen zu können. Nicht nur in den Stadien, sondern ganz wichtig, auch bei den Fanfesten. Ich kriegte gerade gestern Werbung hier von den einschlägigen Ticketanbietern, dass ich mir da eine entsprechende Reservation hole. Ja, als ob. Denn man will natürlich alle mitnehmen. Und bei all dem Remi-Demi, das da vor allem im Internet unterwegs war, erlaube ich mir mal die Frage: Wird jemand Fan des Nationalteams oder wendet sich von ihm ab aufgrund von einer Trikotfarbe? Dann ist da wohl doch ein bisschen Oberflächlichkeit im Spiel, würde ich sagen. Aber naja. Neben der Gestaltung erregte auch vor allem der Preis der Trikots die Gemüter. Für ein Authentic ruft Adidas 150 Euro auf. Für die Fanversion werden 100 Euro fällig. Genetrikots 75. Wahrhaftig kein Schnapper. Aber ich sag mal, wir Freunde des US-Merchandise sind solchen Preiskummer ja gewohnt. Da gehen die Preise für ein Authentic ja gerne mal rauf bis 350 Dollar. Ja, ich hätte auch gerne den Kelly Green, Jason Kelce, Philadelphia Eagles, Nike Vaporfuse Limited Jersey. Das gibt so aber nur in den USA. Und dann fängt es an bei 175 Dollar. Dann kommt da Versand dazu, dann kommt Zoll dazu, ja, und dann bin ich raus, ne? Das ist es mir dann in der Summe doch nicht wert. Dafür habe ich zu viele andere bekloppte Ideen. Aber deshalb wende ich mich doch jetzt nicht von meinem Team ab. Kostet Geld, nee, finde ich doof. Jetzt bin ich Dallas Cowboys-Fan. Was? Also jetzt nicht ja, Dallas Cowboys in diesem Fall, aber das, weil das jetzt das absolute Gegenteil wäre, verstehe ich nicht. Und dementsprechend, ich verstehe die Preisdiskussion auch nicht. Nur weil der Fußball das oder eines der deutschen liebsten Freizeitbeschäftigungen ist, nee, die nicht das, also liebsten Freizeitbeschäftigungen ist, ist so ein aktuelles Jersey ein Grundrecht und der Preis hat sich diesem Grundrecht anzupassen, damit sich jeder so ein Jersey zulegen kann? Warum? Viertel von Hack für Muschi, Liter Milch, links gedreht und bei Vollmond von Jungfrauen abgefüllt in Glasflaschen, bitte. Und das aktuelle DFB-Trikot zusammen für den Zehner. Also am besten 9,99. Genau. Warum denn überhaupt ein aktuelles Trikot, wenn man sich mit dieser unmännlichen Ausweichfarbe sowieso nicht anfreunden kann? Also, ihr müsst dann auch mal konsequent sein, liebe Meckerer. Aber die machten gleich noch die nächste Baustelle auf. Schnell entwickelte sich die Diskussion weiter in Richtung Preis-Leistung. 100% recycelter Polyester, DFB-Logo als Thermodruck und nicht gestickt. Bei der 100-Euro-Version, bei der Fan-Version, ist das Logo gewebt, soweit ich weiß. Und dann ist das alles auch noch im Ausland gefertigt. Wie unpatriotisch. Das kauft man dann auch nicht. So, DFB, das hast du jetzt davon. Bäh. Nur doof, dass die angeblich schweigende Mehrheit beide Trikots ganz cool fand und in diesen 2 Wochen bisher trotz allem Internetgezeter die Verkaufszahlen wohl ganz erfreulich sind. Der DFB sah den vor allem, wie gesagt, im Internet ausgetragenen Kulturkampf um die Deutungshoheit seiner Trikots relativ gelassen. Gewagtes Symbol für gesellschaftliche Vielfalt oder billige Anbiederung an den woken Zeitgeist. So oder so, Adidas hat den Nerv einer in ihren Ansichten gespaltenen Nation getroffen. Dem Hersteller gelang ein PR-Coup, würde ich mal behaupten. Die Werbekampagne hat die Kritik sogar antizipiert. Ich habe mir heute Morgen extra nochmal die beiden Spots angeguckt und, wie ich finde, humorvoll aufgenommen und sogar entkräftet. Was ist denn nun deutsch oder typisch deutsch? Ich fand das ganz gelungen. Und wie gesagt, allen kann man es dieser Tage sowieso nicht recht machen. Oliver Bierhoff hat als langjähriger Nationalmannschaftsdirektor viele Trikotpräsentationen erlebt. Und der sagt, generell liege das Design eher beim Ausrüster. Das glaube ich jetzt nicht ganz so. Wir erinnern uns an die Folge von letzter Woche mit den Major League Baseball Jerseys oder wo ich von der Umstellung des Designs bei Nike erzählte. So eine Entscheidung trifft ein Hersteller nicht alleine, denn er ist am Ende des Tages zwar jemand, der jede Menge Kohle dafür zahlt, aber er ist eben nur der Hersteller, nicht der, ich sag mal, der geistige Vater des Ganzen. Aber egal. Er sagt, natürlich steht da auch ein kommerzieller Gedanke dahinter. Die Trikots will man verkaufen und da will man jetzt an die aktuelle, an die junge Generation ja auch oder vor allem herangehen. Und dementsprechend konzentriert man sich, ich sag mal, auf die Generation TikTok, auf Influencer, YouTube, stundenlange Twitch-Streams und so weiter. Ja, das bringt dann, Kehrseite der Medaille, das Problem mit sich, dass ein 60-Jähriger, der wird das wohl eher nicht tragen wollen. Ist ja nicht jeder so durchgeknallt in Sachen Klamotten wie ich. Gut, nun habe ich noch 2 Jahre bis 60, aber ich sag mal, wenn das Ding jetzt mit diesem Verlauf zu lila, damit freunde ich mich, kann ich mich nicht so recht anpassen. An Freunden, so rum. In Gänze, wenn ich das mit den Shorts dazu sehe, die dann, wenn ich das richtig gesehen habe, lila sind, dann passt das wieder. Aber wenn ich nur das Jersey tragen würde, der würde mich eine komplett pinke Version mehr ansprechen. Lila ist ja Little Ugly, Kansas State. Damit werde ich nicht so richtig warm. Ist ja ähnlich bei Clemson. Ich habe hier jede Menge Clemson-Klamotten im Schrank. Oder einiges an Clemson-Klamotten, aber alles nur in Orange oder mal in Grau. Mit dem Lila, das ist nicht so meine Farbe. Dabei habe ich früher selber in Lila gespielt. Mit Carsten zusammen, mit Hooligan Heinz zusammen bei den Vikings. ja, seht ihr, Männer, Jogwasher. Naja, die Gelassenheit des DFB lag aber auch daran, dass keiner vom weiteren Torpedo in Luke 2 wusste. Nur eine Woche später kam Captain Kaninchen voller Ostervorfreude im DFB-Headquarter in Frankfurt auf die Brücke und sagte: Vorne 10, hinten oben 7. Für uns Landratten übersetzt, verkündete der DFB den Ausrüsterwechsel ab dem Jahr 2027 von Adidas zu Nike. Ja, und was nun folgte, stellte die Diskussion um die pinken Jerseys ganz schnell ganz tief in den Schatten. Kurz gesagt, aber so kurz soll es denn hier in der Kurzwäsche doch nicht sein, könnte man es mit den Worten von meinem alten Kumpel Laoze ausdrücken. Laoze ist jetzt nicht der Braumeister meines favorisierten Asia-Craft-Biers, das ich, by the way, gar nicht habe. Dabei ist zum Beispiel in Japan, gibt es eine recht ausgeprägte Craft-Bier-Szene. Also, Laoze war ein legendärer chinesischer Philosoph im 6. Jahrhundert vor Christi. Und Laoze hat gesagt, der Wissende redet nicht. Wer redet, der weiß nicht. Anders ausgedrückt, der Schweigende weiß, wovon er schweigt. Der Redende nicht immer, wovon er redet. Oder, wir sind ja im Waschsalon, oder um es mit den Worten des bengalischen Waldpinguins zu sagen, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Aber gehen wir ins Detail. Gefühlt hat sich everybody and his mother zu dem Thema geäußert. Der Grad der Entrüstung war dabei ganz unterschiedlich. Da wurde der Bruch mit Traditionen zugunsten des Kommerz bedauert. Andere erkannten in dem Wechsel den kaputten Zeitgeist innerhalb des DFB. Ohne jeglichen Mangel an Patriotismus und Vaterlandsliebe. Der DFB würde nach 70 Jahren eine deutsche Weltmarke und Erfolgsgeschichte verbannen. Wieder andere verstanden die Aufregung gar nicht. Die wussten nämlich gar nicht, wer hier eigentlich wen bezahlt. Es sei doch großartig, wenn man Adidas weniger für die Ausrüstung der Nationalmannschaft zahlen müsse. Warum dann überhaupt zu Nike wechseln, wenn man dort mehr zahlen muss? Ja, ich hab's heute mit Zitaten. Wie sagte Conny Adenauer mal, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Ich würde ja mal sagen, leg mal den Ritt der Walküre auf, dann klappt das möglicherweise auch mit der Dämmerung, ne? Charlie surft nicht und so. Mit Adidas verband auch so mancher die Geschichte des Wiederaufbaus der Bundesrepublik. Genauer gesagt mit dem WM-Sieg von 54. Ja und nein, das erkläre ich gleich nochmal. Zunächst nochmal ein paar O-Töne. Denn wie gesagt, es äußerte sich nicht nur ziemlich jeder zu dem Thema, es meldeten sich auch ungeahnte Experten und Fachleute zu dem Thema. Wie beispielsweise unser aller Karlchen aus dem Gesundheitsministerium, also Professor Karl Lauterbach. Den hatte ich jetzt nicht gerade als Experten in Sachen Sportausrüstung auf dem Schirm, aber das liegt wohl daran, dass ich mich normalerweise nur höchst oberflächlich mit dem Thema Fußball beschäftige. Kabul Karlchen äußerte sich wie folgt auf X: Adidas soll nicht mehr Nationaltrikot im Fußball sein, stattdessen ein US-Unternehmen, halte ich für eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet. Bemerkenswert von jemandem oder aus dem Munde von jemandem, der sich aufgrund seiner Entscheidungen in den letzten Jahren oft als Ziel heftigster Kritik ausgesetzt sah und den Kritikern da auch nicht immer der ganze Hintergrund, wie es zu diesen Entscheidungen gekommen ist, bekannt war. Oder weil Karlchen mal eine Entscheidung aus einer Zwangslage heraus fällen musste, die man sonst möglicherweise anders gefällt hätte. Vor allem im Nachhinein betrachtet ist man ja oft schlauer. Aber vielleicht wollte Karlchen auch einfach nur mal auf der anderen Seite der Kritiker stehen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den zukünftigen Ausrüsterwechsel beim DFB vom langjährigen Partner Adidas zu Nike kritisiert. Er sagte, ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität. Da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht. So Habeck gegenüber der deutschen Presseagentur. Nun weiß ich nicht, ob da der Fußballfan oder der Wirtschaftsminister Habeck gesprochen hat. In seiner Funktion als Minister hat so eine Aussage für mich aber dann ein ganz anderes Gewicht, als wenn Kabul-Karlchen sich dazu räuspert. Fachminister und so, ne? Aber Gemach, natürlich fehlte auch der Regent von Bayern nicht. Ministerpräsident Markus Söder. Der hat mal eben das Bier weggelegt. Tüten rauchen will er ja nicht. Ganz modernisch äußerte auch er sich via Social Media. DFB und Adidas. Der deutsche Fußball war immer auch ein Stück deutsche Wirtschaftsgeschichte. Die Nationalelf spielt in drei Streifen. Das war so klar, wie dass der Ball rund ist und ein Spiel 90 Minuten dauert. Der kennt den Zettel nicht. Elfmeterschießen, aber egal. Deshalb ist es falsch, schade und auch unverständlich, dass diese Geschichte jetzt enden soll. Deutscher Fußball ist Heimat pur und kein Spielball internationaler Konzernkämpfe. Kommerz ist nicht alles. Mehr Geradlinigkeit hätte dem DFB trotz aller wirtschaftlichen Herausforderungen gut zu Gesicht gestanden. Da war ich jetzt erstmal sprachlos. Ich sag mal, gutes Gesicht, wirtschaftliche Herausforderung, das muss man sich ja im wahrsten Sinne des Wortes leisten können, ne? Da scheint einer nicht so wirklich im Detail informiert zu sein, dachte ich. Aber klagt nicht, es geht noch schlimmer. Deutlich schlimmer. Dabei steigern wir uns auf der Leiter der politischen Schwergewichte. Jetzt kommt CDU-Chef Friedrich Merz. Der nannte die Entscheidung unverständlich und unpatriotisch. Und, it's lonely at the top, Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich eher emotionslos, nordisch by nature und faktisch. Das ist Sache des Verbandes. Fertig. Also nicht fertig mit dem Podcast, sondern seiner Aussage. Kann man ja auch nachvollziehen. Olaf leidet ja teilweise unter, ja, ich sag mal, selektive Amnesie. Nicht? Da wissen wir hier in Hamburg ja ein Lied von zu singen. Save the best for last. Und das war Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein, wobei die Parteizugehörigkeit überhaupt keine Rolle spielt. Der meinte, der Weltmeister trägt Adidas, nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der DFB das am Ende durchhalten kann. What? Shut the front door. Als ich das gelesen habe, da war es um mich geschehen. Ich habe mich komplett eingenässt vor Lachen. Ich weiß jetzt nicht, war das ein Versprecher? Wir sind nicht Weltmeister. Ich weiß gar nicht, wer ist Weltmeister? Argentinien? Spielen die in Adidas? Ich glaube ja. Also wie gesagt, ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus und war zeitgleich völlig fassungslos. Fantasiemarke, der DFB kann das nicht durchhalten. Auf welchem Planeten lebt denn der? Der ist wohl auch mit Major Tom unterwegs. Vorsicht, die Hesse komme. Völlig unabhängig von der Parteizugehörigkeit finde ich es äußerst bemerkenswert. Äußerst in Großbuchstaben mit, was weiß ich, 25 Ausrufezeichen. Dass solch hochrangigen Politiker sich offenbar völlig kenntnisfrei und vor allem ohne Faktenlage so derart populistisch ganz weit aus dem Fenster lehnen. Die kriegst du ja gerade noch am kleinen Zeh wieder eingefangen, damit sie nicht rausfallen. Man wehnte hier wohl ein weiteres Symbol des drohenden Unterganges der hiesigen Wirtschaft. Da muss man als Politiker, wir haben Wahlen dieses und nächstes Jahr, natürlich seine Stimme erheben. Laoze und der Pinguin lächeln derweil im Hintergrund. Am bemerkenswertesten finde ich die beiden Ministerpräsidenten, Söder und Rhein. Die beiden sind ja gewissermaßen unmittelbar betroffen und sollten dementsprechend auch besser informiert sein als meinetwegen Kabul-Karlchen. Der eine hat Adidas im Bundesland, der andere den DFB bei sich in Frankfurt sitzen. Also nicht bei sich, der sitzt ja, der Onkel Rhein sitzt ja in Wiesbaden in seiner Staatskanzlei, also aber auch in seinem Bundesland. Und vor allem, Herr Rhein war mal hessischer Sportminister. Nochmal Stichwort Frankfurt. Da war doch was, ne? Ja, genau. Die hatten jüngst die NFL zu Gast. Einmal alles mit grüne Soße. Die Chiefs haben unter anderem im DFB Campus trainiert und hatten da nebenbei bemerkt, deutlich bessere Platzverhältnisse als die 49ers während der Super Bowl-Woche. Der bayerische Sonnenkönig weiß offenbar nicht um die Besitzverhältnisse in Herzogenaurach. Der andere hat in seiner Staatskanzlei in Wiesbaden nichts davon mitbekommen, dass man im fernen Frankfurt, Entfernung von Tür Staatskanzlei bis Tür Deutsche Bank Park, immerhin 36 Kilometer, im November 2 Millionen Euro für Werbemaßnahmen rund um das NFL-Spiel in Frankfurt ausgegeben hat. Im Gegenzug war Frankfurt für 2 Wochen Zentrum der internationalen und nationalen Footballgemeinschaft. Man war für Tage Teil nicht nur der amerikanischen Sportberichterstattung. Hunderte internationale Journalisten berichteten über ein Footballspiel und brachten die Stadt Frankfurt so und Brösum hin am Deich, New York, Rio, Tokio und bis runter nach Burkina Faso ins Gespräch. Kein anderes International Game der NFL hatte so viele TV-Zuschauer wie das der Chiefs gegen die Dolphins in Frankfurt. Fast 10 Millionen schauten weltweit zu. Die Quote lag 66% über der Übertragung der NFL-Deutschland-Premiere 2022 in München, immerhin auch mit einem gewissen Tom Brady. Und die ganze Geschichte in Frankfurt hatte auch eine Wirkung für den örtlichen Fußballclub Eintracht Frankfurt. Die Eintracht sucht auch ständig international nach Möglichkeiten, seine Marke zu stärken in dem umkämpften Sportgeschäft. Hat dazu unter anderem eine Partnerschaft mit den Carolina Panthers. Das kann man auch auf der Webseite von beiden Teams sehen. Erfahrene Waschballonhörer wissen, Sport ist eben vor allem auch eines. Ka-Ching, ein Geschäft. 2022, das NFL-Spiel in München, das hat 70 Millionen Euro Umsatz gebracht. Und auch in Frankfurt waren die Hotels, Restaurants, Kneipens alles rappellvoll. Frankfurt hat dabei auch gezeigt, dass es Football auf Spitzenniveau präsentieren kann. Und die Welt hat zugesehen. Aber das hessische Bobbele spricht von der amerikanischen Fantasiemarke. Erwähnte ich ganz am Rande Eintracht Frankfurt? Wisst ihr, wer dessen Ausrüster ist? Genau, die Fantasiemarke Nike. Nur mal so als Waschsalon-weltexklusive Hintergrundinfo. Weiß sonst keiner. Warum jetzt diese nationalpatriotische Aufregung? Für die Jüngeren unter euch, in den Schuhen von Adidas lief die Nationalmannschaft der Männer schon seit 1954 auf. Firmengründer Adi Dassler war damals der Zeugwart der Nationalmannschaft. In Adidas-Trikots haben die deutschen Männer- und Frauenteams WM-Titel geholt. Aber bei den Männern nicht, wie gerne derzeit mal behauptet, alle 4 WM-Titel, sondern nur 2. Dazu 3 EM-Titel. Und die Frauen, die spielten sich ebenfalls zu 2 WM-Titeln und 8 EM-Trophäen. Aber anders als in der Geschichtsfolklore gerne mal kolportiert, waren die Trikots erst ab 1980 von Adidas. Ich setze mich mal kurz zu Doc Brown und wir fahren die Trikot-Zeitleiste ab. Bis 1950, da hatte Deutschland andere Probleme, es gab keinen kommerziellen Hersteller von Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Von 1950 bis 1963 kamen die bekannten weiß-schwarzen Schnür-Jerseys am Kragen, das wurde zusammen geschnürt, von Lloyd Zehler aus Pfullingen, das liegt bei Reutlingen. Die Firma, die es heute lange nicht mehr gibt, blieb bis 1963 DFB-Trikothersteller. Die Helden von Bern 1954, ja, die rangen den WM-Titel also nicht in Trikots von Adidas. Mit den Schuhen, Premiere der Schraubstolle und so weiter. Adidas sollte noch viele weitere Jahre überhaupt keine Trikots herstellen. 1964 übernahm dann Umbro. Der 1920 in der britischen Kleinstadt Wimslow als Humphrey Brothers Clothing gegründete Sportartikel heißt seit 1924 Umbro und stattete seit Beginn der 30er Jahre viele namhafte Vereinsmannschaften, aber auch Nationalteams aus. Hier, meine Hamburger Buddies, hat der HSV nicht auch mal in Umbro gespielt? War das nicht das Logo, so eine Salmiak-Pastille? Ich meine. Bei der WM 66 in England spielten mit Ausnahme der Sowjetunion 15 der 16 Mannschaften in Umbro-Trikots. Bis 1971 lieferten die Briten den Dress für die DFB 11, also auch bei der WM 1970 und dem damit auf ewig verbundenen Jahrhundertspiel im Halbfinale gegen Italien. 2007 wurde Umbro von Nike und 2012 dann von Iconics übernommen. Das nochmal nur der Vollständigkeit halber. Zu Beginn der 70er Jahre, ja, da wurde Adidas dann endlich alleiniger Ausrüster des DFB. Stellt aber immer noch keine Trikots her. Die kamen von Erima. Das ist hier die Werbung mit dem Affen und so weiter. Deutscher als Erima geht, glaube ich, kaum. Remigius Wehrstein gründete 1900 sein eigenes Unternehmen zum Verkauf von Turnkleidern und legte damit den Grundstein für die Sportmarke Erima, die diesen Namen erstmals 1951 trägt. Erima stattete zu Beginn der 70er bereits einige Bundesligisten aus und lieferte dem DFB-Team die Spielkleidung zum WM-Titel, Achtung, 1974. Aber ich weiß, dass mein Vater hatte einen Trainingsanzug vor Olympia 72. 1974 lieferte Adidas Trainingsjacken und andere Klamotten. Aber wie gesagt, Jersey, Buchse, das kam von Erima. So ein Ausrüstermix, das wäre ja heute undenkbar. Das war auch bei der WM 1978 noch, Schande von Cordoba und so. Obwohl Adidas die Marke Erima 2 Jahre zuvor aufgekauft hatte. Erst seit 1980 schmücken Adidas-Logo und die 3 Streifen das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Machen wir mal weiter mit Fakten. Der nach der griechischen Göttin des Sieges benannte Nike-Konzern ist mit einem Umsatz von mehr als 51,2 Milliarden der größte Sportartikelhersteller der Welt. An Nummer 2 folgt zwar schon Adidas, aber da klafft doch eine ordentliche Lücke. Umsatz 23,096 Milliarden. Der andere Dassler-Konzern Puma, der folgt an Nummer 3 mit 9,3 Milliarden. Und der Vollständigkeit halber machen wir die Top 5 mal voll. An Nummer 4, im Waschsalon auch schon mal gehört, Lululemon, 9,1 Milliarden. Und an Nummer 5, Under Armour mit in Anführungsstrichen nur 5,8 Milliarden. Hört ihr das? Das ist hier, Staatskanzlei Wiesbaden. Da läuft Earth, Wind and Fire in Dauerschleife. Fantasy. Was für ein Pflegefall. Übrigens, die Firmengeschichten von Adidas und Nike, die gab es ja auch schon mal im Waschsalon, sind immer noch abrufbar und freuen sich über jeden einzelnen Besuch. Sagt mal guten Tag. Die Storys könnte ich mal mit einer Kurzwäsche auf neuesten Stand bringen. Denn gerade zu Adidas habe ich jetzt im Zuge der Recherche für die heutige Folge doch das ein oder andere, was ich nochmal nachsteuern könnte. Auf diese Update-Idee bin ich übrigens nicht selber gekommen. Darauf hat mich Chaos Carlos gebracht. So sein Instagram-Name. Mehr weiß ich leider nicht. Vielen Dank. Wird aufgegriffen. Ist die Nummer 2 im weltweiten Sportartikel-Business also immer noch deutsches Kulturgut? 1924 wurde die Firma im bayerischen Herzog in Aurach gegründet, firmiert seit 1949 unter dem Namen Adidas, nach dem abgekürzten Namen des Gründers Adi Dassler. Nach dem Tod von Horst Dassler, das ist der Sohn des Gründers, im Jahr 1987 erwarb der französische Industrielle und Investor Bernard Tapie eine 80-prozentige Beteiligung an Adidas im Wert von rund 290 Millionen Dollar. Der hatte nur ein kleines Problem. Tapie konnte die Zinsen für das Darlehen, mit denen er den Kauf finanzierte, nicht bezahlen und beauftragte so die französische Bank Crédit Lyonnais mit dem Verkauf. Man möge mir mal ein holpriges Französisch nachsehen. In einem ungewöhnlichen Schritt wandelte der Crédit Lyonnais dann die aufgenommenen Schulden in Eigenkapital von Adidas um. Die Bank hatte versucht, Tapie als persönlichen Gefallen zu unterstützen, da der zu dieser Zeit Minister für Stadtentwicklung in Frankreich war. Aber hat nicht geklappt, war vergebens. Tapie ging 1994 schließlich bankrott und Crédit Lyonnais verkaufte Adidas an eine Reihe von Investoren. Das neue Unternehmen, das heute als Adidas AG bekannt ist, ist die Holdinggesellschaft der Adidas Gruppe. Und auch der alleinige Eigentümer von Adidas. Einige der größten Anteilseigner des Unternehmens sind die Gruppe Bruxelles-Lambert mit 7,6%, Nassef Saviris ein ägyptischer Unternehmer mit 3,3% und die Anlageverwaltung der Norge Bank Norwegen mit 2,8%. 36% der Aktionäre von Adidas sitzen in den USA, unter anderem der Vermögensverwalter BlackRock. Weitere 26% sitzen Beine baumelnderweise am Weißen Cliff von Dover und dessen Hinterland, sprich in Großbritannien. Lediglich 9% der Aktionäre stammen aus Deutschland. Aus dem fränkischen, typischen deutschen Familienunternehmen mit einem Patriarchen an der Spitze ist ja mittlerweile ein in jeder Hinsicht globales Unternehmen geworden und wie gesagt Umsatz mehr als 23 Milliarden Euro. Allerdings werden davon weniger als 5% in Deutschland erwirtschaftet. Knapp die Hälfte der 5.600 Mitarbeiter in der Herzoger Auracher Zentrale kommt aus dem Ausland, aus mehr als 100 Nationen. Der Vorstandschef ist seit dem 1. Januar letzten Jahres Björn Gulden, ein Däne. Von den insgesamt 6 Vorständen sind nur noch 2 Deutsche. Alle 6 von Adidas zu Key Cities erklärten Metropolen in Sachen Trend, Entwicklung, Vertrieb sind rund um den Globus verstreut. New York, Los Angeles, London, Shanghai, Paris, Tokio. Merkt ihr was? Genau, keine dieser Key Cities ist in Deutschland. Schönen Gruß an Kabul, Karlchen, von wegen ein Stück Heimat vernichtet. Jener heimatverbundene Betrieb, der zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 Knall auf Fall Mietsalon für zwangsgeschlossene Ladengeschäfte temporär aussetzen wollte. Ja, das war dann die ganz unpatriotische, die hässliche Seite des Kapitalismus. Das war damals großer Aufreger, denn das Unternehmen hatte gerade erst 2 Milliarden Euro Jahresgewinn eingestrichen. Hatte gemeldet, ja, wir haben einen Kassenbestand von 873 Millionen Euro und wir beabsichtigen, für bis zu 1 Milliarde Euro eigene Aktien zurückzukaufen. Also Adidas hatte mehr als genug auf der hohen Kante um seine Ladenvermieter, darunter Springer-Chef Matthias Döpfner, während der Corona-Krise während der Zwangsschließung über Wasser zu halten, so vieles andere Unternehmen auch getan haben. Tja, da hatte man sich mit dem Springer-Chef natürlich genau den richtigen ausgesucht. Der ließ dann, sag ich mal, seine Boulevard-Pitbulls von der Kette und Adidas knickte im Laufe der Zeit dann ein. Da hat das Karlchen vergessen, der hatte zu dem Zeitpunkt ja auch andere Sorgen. War zwar noch nicht Minister, aber war ja trotzdem mehrfach täglich in den Nachrichten mit guten Ideen. Und dementsprechend war Karlchen gedanklich sicherlich noch bei Adidasler. Der steht heutzutage in Bronze gegossen vor der Arena in Herzogenaurach. Arena, so heißt das Gebäude, das spektakulär auf 67 schrägen Stelzen steht und von außen mit voller Absicht an ein Stadion erinnert. Ich selbst war noch nicht da, hole ich im Juni nach. Mehr als 2000 Menschen finden in diesem Gebäude ihre Arbeitsplätze. Die Arena ist das größte und letzte Bauwerk der World of Sports, wie sie bei Adidas ihre Konzernzentrale nennen. Insgesamt hat Adidas 7.700 Angestellte in Deutschland, 5.300 davon in der Zentrale. 7.700 Heimatmenschen. Kann ich über. Für Edeka arbeiten rund 400.000 Menschen, für Volkswagen fast 300.000. Ohne drei Streifen. Bis 1992 stand auf dem Gelände in Herzogenaurach mit dem Ausmaß von etwa 160 Fußballfeldern eine US-Kaserne. Als der letzte GI abgezogen war, entstand auf einem kleineren Teil des Areals ein Wohngebiet. Auf dem größeren wuchs nach und nach die eben erwähnte World of Sports. Und in diesem Jahr, Heim-EM, wird auf dem Adidas Campus die deutsche Fußballnationalmannschaft während der Europameisterschaft logieren und trainieren. Oh, das geht ja auch nicht, ne? Da forderten einige Internethelden auch gleich Anwendung Hausrecht, Rauswurf der Nation durch Adidas, jetzt wo man sich so schändlich und wenig national vom Ausrüstungspartner getrennt hätte. Was soll ich sagen, der Paulanergarten ist ein Schmutz gegen diese Story. Dabei ist Adidas ja nun im Fußball wirklich patriotisch. Das lässt sich ganz einfach an den Ausrüstungsverträgen im Fußball ablesen. Die Zahlen Bayern München, Deutschlands Spitzenteam, immerhin im Rahmen ihres Ausrüstungsvertrages von 2020 bis 2030 pro Saison 60 Millionen Euro. Adidas hält genau wie Allianz und Audi 2,5 Millionen Aktien, das sind 8,13% an Bayern München. Die übrigen 75% hält Bayern München e.V. selbst. Ja, da hat man es als Anteilseigner, als Ausrüster, ja, da hat man Hausrecht. Wettbewerb verbietet sich. Bevor ich es vergesse, Adidas rüstet auch noch andere Fußballclubs aus, so von wegen patriotisch. Real Madrid, deren Vertrag läuft aktuell von 2019 bis 2028 und Adidas zahlt den königlichen Nachtschwestern, weiße Klamotte und so, pro Saison 120 Millionen Euro. Manchester United läuft von 2025 bis 2035 in Adidas auf, erhält dafür 105 Millionen Euro pro Saison. O du schöner Westerwald, da ist meine Heimat, da bin ich zu Hus. Aber you don't shit where you eat, deshalb bekommen andere Teams höhere Sponsoring-Summen, ne? Hab ich doch richtig verstanden. Und wo produziert dieser vermeintlich so patriotische Konzern? Lässt sich ganz einfach im Geschäftsbericht nachlesen. 2022 haben wir 91% unserer Gesamteinkäufe an Bekleidung aus Asien bezogen. Kambodscha ist hier mit 22% der Gesamtproduktion das wichtigste Zulieferland, gefolgt von Vietnam mit 17% und China mit 17%. Da der Waschsalon ja bekanntlich ein großes Unternehmen mit zahlreichen Mitarbeitern und vor allem Hackern ist, sind wir an all diese Zahlen und Informationen natürlich weltexklusiv herangekommen. Das kann man von Ministerien oder Staatskanzleien ja nun wirklich nicht erwarten. Da muss man auch mal ganz realistisch sein, es ist ja wie es ist. Und ihr hört ja jetzt hier auch gerade den Chor all dieser zahlreichen Mitarbeiter. Merkst selber, ne? Um es mal im Fußballsprech zu sagen, ich sag mal so, Flasche leer, was erlaube Strunz? Warte Trainer, ich habe noch nicht fertig. Denn zum Tanzen gehören ja bekanntlich zwei. Also zum Tango, Pogo, wir erinnern uns, das kann man auch solo, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, DAF, 1991. Da tanzte man alleine zu Der Räuber und der Prinz. Oder wie ich es nannte, Der Räuber raucht nur Prinz. Prinz Denmark, die Jüngeren erinnern sich vielleicht an diese Lungentorpedos. Ich halte es für offensichtlich, dass es sich bei der Entscheidung für die US-Marke Nike und gegen das vermeintlich heimische Traditionsunternehmen Adidas um eine monetäre Angelegenheit handelt. It's the economy, stupid. Ne? Clinton, Wahlkampf. Katsching. Und das aus gutem Grunde, sozusagen aus einer Zwangslage heraus, Kabul-Karlchen. Der DFB ist schwach auf Tasche, der braucht Geld. Und auch weil man sich in der Vergangenheit schon mal genau in der gleichen Sache traditionsbewusst gegeben hat, erkläre ich gleich. Der Deutsche Fußballbund weist im Finanzbericht 2022 einen Verlust von 4,2 Millionen Euro aus. Laut Handelsblatt hätte das Minus ohne Sondereffekte sogar bei 17,5 Millionen Euro gelegen. Dieser Sondereffekt ist ein aufgelöster Rentenfonds und hat über 9,5 Millionen Euro eingebracht. Die bilanziell wichtige freie Rücklage, die liegt nur noch bei um und bei 41 Millionen. Laut DFB-Finanzdirektor Steffen Grunwald sei das aber noch ein insgesamt akzeptables wirtschaftliches Ergebnis. Denn man müsse ja bedenken, dass die Nationalmannschaft bei den Sandkastenspielen bei der Weltmeisterschaft in Katar, also Sandkastenspiele hat er nicht gesagt, das habe ich gesagt, bei der Weltmeisterschaft in Katar in der Vorrunde ausschied und man es mittlerweile mit einem strukturellen Defizit zu tun hat. Die Gründe für das Defizit? Vielfach. Da sind die zuletzt sportlichen Misserfolge der Nationalmannschaft. Der Prozess wegen Steuerhinterziehung gegen die ehemaligen DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach im Rahmen der Heim-WM 2006. Der Ausgang ist noch offen. Und von dem Ausgang hängt auch ab, ob der DFB noch 22,5 Millionen Euro Steuern nachzahlen muss, weil ihm im Rahmen des, ich sag mal, kaiserlichen Sommermärchens rückwirkend die Gemeinnützigkeit aberkannt worden war. Diverse ehemalige Bundestrainer und eine Trainerin, deren Verträge trotz Trennung noch laufen, müssen weiter bezahlt werden. Und dann hat man sich eben in Frankfurt auch noch den DFB-Campus gebaut. Kostenpunkt 190 Millionen Euro. Tja, und da heißt es dann mal ganz schnell, hast du Monne Mark? Wirtschaftlich ist der DFB nicht unwesentlich vom Abschneiden der Männernationalmannschaft abhängig. Sollte auch die kommende EM vor eigenem Publikum enttäuschend verlaufen, hat der DFB nach eigener Aussage ein ernsthafteres Problem. Die Rechte an der Nationalmannschaft, am DFB-Pokal und einzelnen DFB-Ligen hat der gemeinnützige Verband an die Tochterfirma DFB GmbH und Co. KG verpachtet. Diese Co. KG GmbH und Co. KG kam 2022 im ersten Jahr auf 23 Millionen Euro Gewinn bei 377 Millionen Euro Umsatz. Für 2023 erwartet der DFB nach einigen Angaben ein ausgeglicheneres Ergebnis, was immer das heißen mag. Nike hat in dieser Situation ein deutlich lukrativeres Angebot vorgelegt als Adidas. Es heißt, Nike hat mit 100 Millionen jährlich für den vorerst bis 2034 laufenden Vertrag doppelt so viel, nee, die Zahl stimmt nicht. Jedenfalls 100 Millionen für den derzeit laufenden Vertrag. Ich habe die Laufzeit nicht richtig im Kopf. Doppelt so viel geboten wie Adidas. Dementsprechend lässt der Verband in seinen Erklärungen keinen Zweifel darin, dass Geld ausschlaggebend war für die Entscheidung. Und wenn ein gemeinnütziger Fußballverband über den Daumen das Doppelte und über 8 Jahre, 2027, dann passt das ja 2034 ja doch, ne? Egal. Über den Daumen das Doppelte und über 8 Jahre fast 400 Millionen Euro mehr erlösen kann und damit in großen Teilen in die Entwicklung des Kinder-, Jugend-, Frauenfußballs investieren kann, ja, dann ist das für mich alternativlos. Und das wurde auch mal Zeit. Denn das hätte man schon viel früher haben können. Genauer gesagt 2007, da war es schon mal fast so weit. Damals hatte DFB-Manager Oliver Bierhoff Nike ein Angebot von gut 500 Millionen Dollar für 8 Jahre, wie er es nannte, aus dem Kreuz geleiert. Die Summen im Vergleich zu heute, damals war das noch ganz ungewöhnlichere Summen. Das ist ja in den letzten Jahren explodiert. Ein Angebot, zu dem man ja eigentlich nicht hätte Nein sagen können, denn Adidas als der damalige und bisherige Ausrüster, der hatte gerade mal ein Sechstel dieser Summe gezahlt. Aber der Verband entschied 2007 anders. Lieber verzichtete er auf den immensen finanziellen Gewinn, als die alte Partnerschaft das ewige Netzwerk mit dem über viele Jahre verkumpelten Partner Adidas zu kappen. Voller Misstrauen gegen diesen umtriebigen Manager Bierhoff, der war auch noch 8 Jahre lang Werbetestimonial für Nike, ließen die Herren im DFB-Präsidium Theo Zwanziger Bierhoff ganz stumpf vor die Wand laufen. Bierhoff, der wurde als eine Art Vaterlandsverräter gebrandmarkt. Wie konnte er es wagen, die Beziehung, die Verbindung zu Adidas in Frage zu stellen, für etwas Schnödes wie Geld? Der damalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der nannte Bierhoffs Vorgehen öffentlich unseriös und verspottete den Manager als die Ich-AG vom Starnberger See. Ausgerechnet Kalle. Naja, die Nähe der Bayern zu Adidas, ja, die ist traditionell eng. War es damals und ist sie heute. Adidas, wie gesagt, Großsponsor, wobei das ja, wie wir gehört haben, im europäischen Vergleich relativ ist. Und vor allem Anteilseigner. Bayern-Präsident Herbert Heiner, der war früher Chef von, genau, Adidas. Mit Jan Heinemann sitzt ein Adidas-Manager im Aufsichtsrat der Bayern. Alles Amigos, kennt man ja aus der christlich-sozial-Strauß-Politik im Weißwurstparadies. Bierhoff stand nach der Geschichte 2007 kurz vor dem Rücktritt. Über Jahre war das Verhältnis zwischen ihm und dem DFB mindestens gestört. Denn Bierhoff-kaufmännischer Hintergrund, der konnte so gar nicht begreifen, wie man freiwillig auf so viel Geld verzichten konnte. Tja, er sagt, er hatte den DFB, wie der tickt, das hatte er damals einfach noch nicht verstanden. Er war dazu blauäugig. Weshalb es ihm jetzt auch sicherlich letzten Donnerstag ein inneres Blumenpflücken war, mit der Verspätung von 17 Jahren den Wechsel zu Nike verkünden zu dürfen. Adidas traf derweil diese Meldung genauso unvorbereitet wie den Rest der Nation. Und man versuchte offenbar bis zum Schluss seinen Ausrüsterdeal mit dem DFB doch noch zu verlängern. Laut Bild ist Adidas-Chef Björn Gulden, der das am Mittwoch, also am Tag vor der Verkündung erfahren hat, persönlich zur DFB-Zentrale nach Frankfurt gereist und hat dort nochmal ein Angebot vorgelegt und über eine mögliche Verlängerung gesprochen. Tja, wie das ausgegangen ist, wissen wir inzwischen. Besagter Adidas-Chef, ja, ich sag mal, in dieser Hinsicht gescheiterte Adidas-CEO, der versucht ja parallel alles, den Sportartikel wieder in die Offensive und näher an Nike heranzuführen. Ja, man ist die Nummer zwei, aber wir haben gehört, wie groß die Lücke da in Sachen Umsatz ist. Der dachte wohl, Alter, diese deutschen Fußballer, wer bin ich denn? Ewald Lien? Arminia Bielefeld? Arminia Bielefeld, Ewald Lien, das werden die meisten nicht mehr wissen. 14. August 1981, Begegnung mit dem Bremer Norbert Siegmann. Da bekam der Begriff Blutgrätsche eine völlig neue Bedeutung. Lien kam aus diesem Duell mit einer 20 cm langen offenen Fleischwunde am Oberschenkel heraus. Das lief damals Freitagabend im ZDF, wenn ich das richtig auf dem Kopf habe. Wir waren im Sommerhaus. Das Credo des Adidas-CEO ist Sport, Sport, Sport. Er selber ist Ex-Fußballprofi und will Adidas auf allen Spielfeldern wieder sichtbarer machen. Dafür posiert er auch im Wochenrhythmus mit internationalen Sportgrößen und teilt es der Welt auf, genau, Instagram mit. Also ganz prominente Influencer. Als CEO muss ich Gulden natürlich fragen, ob sich ein Investment betriebswirtschaftlich rechnet. Etwas, was die beim DFB ja nicht immer so tun, wie wir gerade gehört haben. Denn bei Ausrüsterverträgen mit nationalen Fußballverbänden ist das ja schon länger zweifelhaft. So richtig große Mengen an Trikots, die verkaufen die Ausrüster nur alle 2 Jahre, wenn EM oder WM ist. Dazwischen dürfte das eher tröpfeln. Und dementsprechend ist das Geschäft auch immer abhängiger vom sportlichen Erfolg. Also, wenn man da wie bei den Sandkastenspielen teilgenommen hat, aber nach 3 Spielen nach Hause darf, oder wie viel das auch immer waren, dann wirkt sich das natürlich unmittelbar auf den Umsatz aus. Und dementsprechend bei den letzten 3 großen Turnieren hat die DFB-11 sich da relativ blamiert und dementsprechend fielen auch die Umsätze bescheiden aus. Die geschätzten 50 Millionen Euro im Jahr, die Adidas dem DFB noch bis 2027 gutschreibt, sind so kaum wieder reinzuholen. Kaufmännisch ist das also eigentlich eine No-Brainer. Tschüss, ne? Aber Gulden, Ex-Fußballer, denkt eben auch an den Glanz einer Marke, an die Emotionen im Sport. Bei den Adidas-Mitarbeitern zulande hier wird hängen bleiben: Die eigene Nationalmannschaft rüsten wir bald nicht mehr aus. Dafür aber das indische Cricket-Nationalteam. Mal als Vergleich. Dort hat man in kürzester Zeit mehr als 500.000 Trikots verkauft. Der Abschied vom DFB ist daher für den CEO auch gewissermaßen gefährlich. Denn das Entsetzen in Herzogenaurach war, wie gesagt, groß, als der DFB am Donnerstag den Vertragsabschluss mit dem Erzrivalen Nike bekannt gab. Und das nur eine Woche, nachdem Adidas die neuen DFB-Trikots für die Heim-EM auf den Markt gebracht hat. Da kannst du ja schon fast sagen, das ist geschäftsschädigend. Und dass das Team von Nationaltrainer Julian Nagelsmann während der EM jetzt auch noch auf dem Adidas-Campus in Herzogenaurach wohnen wird, ja, das macht die Sache für ihn bestimmt noch ärgerlicher. Aber was soll ich sagen? Die Sitten sind rauer geworden in der Sportwirtschaft. Tradition alleine genügt nicht mehr. Die musst du dir auch leisten können. Möglicherweise war man beim DFB auch verschnupft, dass Adidas sich so gar nicht finanziell bemühte, bis es dann zu spät war. die Partnerschaft als selbstverständlich ansah. Hier, Libro Gulden, Libro Libri, lateinisch für Buch, Bücher. Das ist ja traditionell der Einzige in einer Fußballmannschaft, der lesen kann. Es ist ja, wie es ist. Ja, der kam ja erst aus dem Kreuz, als es eigentlich schon zu spät war. Oder auch uneigentlich. Die DFB-Entscheidung ist Betriebswirtschaft absolut verständlich und angesichts der finanziellen Sorgen alternativlos. Emotional ist das aber für so manchen trotzdem ein Tritt in den Schritt. Die Deutsche Fußballliga, DFL, die hat zwar kürzlich Rekordzahlen vorgelegt, kommt aber bei der Modernisierung hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit mit anderen europäischen Ligen kaum voran. Ein Stich Finanzinvestor, der den Fußballfunktionären hätte beide machen können, ja, das haben die Fans und vor allem auch die Funktionäre zuletzt gerade in letzter Minute gestoppt. Und Adidas als essentieller Teil dieses Biotops, ja, der ist entweder nicht mehr bereit und vielleicht auch nicht mehr stark genug, um den strategischen Preis des größten Wettbewerbers mitzugehen. Das kann auch im Clubfußball demnächst so weitergehen. Barcelona, die erhalten von Nike von 2018 bis 2028 105 Millionen Euro im Jahr. Das sind 1,05 Milliarden insgesamt. Liverpool hat den bestehenden Vertrag mit Nike, der geht eigentlich von 20 bis 25, im Jahr 2022 zu besseren Konditionen verlängert. Erhalten 93 Millionen Euro pro Jahr. Die City Football Group mit unter anderem Manchester City, die ist beim Ortsnachbarn Puma von 2019 bis 2029 75 Millionen Euro im Jahr. Immerhin konnte Adidas in Übersee punkten. Major League Soccer USA erhält ab diesem Jahr bis 2030 insgesamt 780 Millionen Euro. Das ist ja mal ein heimatverbundener Move, ne? Warum ist der Deutsche in Bezug auf den Fußball so hoffnungslos romantisch? Einerseits beklagt man die mangelnde internationale Wettbewerbsfähigkeit bei den Clubteams und zuletzt auch bei der nationalen Mannschaft. Andere Länder sind da absolut unromantisch und haben selbst in England der freien Marktwirtschaft ihren Lauf gelassen. Ja, damit kommt es zu, sag ich mal, durchaus bemerkenswerten Besitzverhältnissen durch Amerikaner, Russen, Chinesen, Mitglieder der Königsfamilie von Abu Dhabi, Qatar Sports Investments oder dem Saudi-Arabischen Staatsfonds. Lediglich in Spanien sind einige Großvereine wie Barcelona oder Real Madrid im Besitz der Fans. Nicht immer, aber immer öfter hat der, ich betone das, Waschsalon den Eindruck, Geld schießt Tore. Ich habe, wie gesagt, von Fußball nicht wirklich Ahnung. Man muss sich entscheiden, saubere Besitzverhältnisse, dafür sportlich nicht ganz vorne oder eben anders. Beides geht nicht. Hierzulande gibt es die bereits erwähnten Bayern aus München. Und dennoch Schwarz-Gelb. Seit November 1999 sind die Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund, die zweite Mannschaft und die A-Jugend in die börsennotierte Borussia Dortmund GmbH und Co. KG auf Aktien ausgelagert worden. Ja, und dann ist da noch dem Ernst Kuzorra seine Frau ihr Stadion, ne? Genauer gesagt die Arena auf Schalke oder auch Veltins Arena, je nach Wettbewerb. Im eher kargen ehemaligen Kohlerevier ist das Ding ein echter Hingucker und Fußballtradition pur. Die Königsblauen, die Farbe ist übrigens verdammt dicht dran an den Farben eines Vogels von der dunklen Seite des Mondes. Die spielen derzeit in der zweiten Liga, liebäugeln aber mit dem Abstieg in die dritte Liga. Und auch finanziell hat man auf Schalke derzeit alles im Griff. 2023 hat man zum ersten Mal seit 2018 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Im ersten Halbjahr 2023 gab es eine deutliche Umsatzsteigerung von 55,9 Millionen auf 81,7 Millionen Euro. Und so ein Halbjahresüberschuss von immerhin 9,3 Millionen Euro. Außerdem wurden die Gesamtverbindlichkeiten von 180,1 Millionen Euro auf 165,1 Millionen Euro und die Finanzverbindlichkeiten um 13,3 Millionen auf 126,5 Millionen Euro gesenkt. Ich sag ja, läuft auf Schalke. TV-Gelder, wissen wir, sind für jeden Profiklub oder sind für viele Sportarten die wichtigsten Einnahmen überhaupt, egal in welcher Sportart. Im Bundesliga-Fußball sind aber aufgrund der traditionellen Besitzverhältnisse diese Einnahmen noch wichtiger. Mit seinem sportlichen Niedergang hat Schalke einen unglaublichen Anteil davon verspielt und das wird nicht besser, wenn das so weitergeht. 63 Millionen Euro Fernsehgelder bekam Schalke noch 2019, 2020 überwiesen. Diese Saison sind es nur noch rund 20 Millionen. Nächstes Jahr wird es unweigerlich noch weniger, denn die Champions League-Jahre liegen immer weiter zurück und damit rutscht man in der 10-Jahres-Wertung des DFL-Verteilerschlüssels weiter nach hinten. Ja, und wenn man sich dann wirklich für die dritte Liga in Anführungsstrichen qualifiziert, da kriegt jeder Club pro Saison nur noch 1,31 Millionen Euro überwiesen. Aber auch so ist der Druck auf dem Erwin Kuzorra seine Nachkommen groß. Je schlechter du die Saison tabellarisch beendest, desto weniger TV-Gelder kriegst du, also auch wenn du in der zweiten Liga bleiben solltest. Auch ohne Abstieg, ja, kommt dem Verein eine miese Saison teuer zu stehen. Ja, wie gesagt, warum diese Romantik, diese Emotionen, Romantik? Der Mensch neigt dazu, die Vergangenheit zu verklären, durch die rosarote "Früher war alles besser" Brille zu sehen. Da fällt mir ein, wenn man sagt rosarote Brille, das steht für positiv. Warum ist dann ein rosa farbenes Trikot für Fußballer bei so vielen negativ belegt? Tja, ich muss mal Professor Dr. Prügelpeitsch dazu befragen. Ich weiß es nicht. Dass man die Vergangenheit so verklärt, liegt wohl auch daran, dass man sich in erster Linie an die positiven Dinge jener Zeit erinnert. Ja, und das ist bei uns Deutschen, ich sag mal jetzt ganz klischeemäßig, der VW-Käfer, der Strich 8er Benz, ein Pilz nach Gutsherrenbrauart und eben der Fußball. E-Autos, Craft Beer, das um sich greifende Gefühl, dass Politik und Unternehmen im weltweiten Vergleich abgehängt werden. Ja, und dann, wenn Deutschlands einziger Konsumgüterhersteller von Weltrang nicht mehr die eigene Nationalmannschaft ausrüsten darf, ja, wohin soll das denn auch führen? Also, die Erde ist eine Scheibe und wir stehen am Rand. It's a cold, cold world. Sprich, die Welt ist diese Woche oder letzte Woche für viele gefühlt wieder etwas kälter geworden. Nicht durch den Klimawandel, sondern emotional. Wegen Fußball. Da ist denn kein Platz für Fakten. Egal, ob man Ernst Kuzorra ihm sein Nachfahre ist oder Minister oder gar Ministerpräsident. Es hat so schön geprickelt in die Bauchnabel. Ist nur doof, wenn einem die Kohle für das Bauchnabel-Weizenbier ausgeht, dann prickelt doch gar nichts mehr. Da muss man sich dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Warmes Gefühl oder warmer Geldregen? So, genug Fußball gesabbelt. So viel zu meinem Ausflug in die Welt des Fußballs. Wird jetzt nicht jeder schön finden, aber nicht schön, dafür selten, findet selten im Waschsalon statt. Nächste Woche gibt es wieder einen Vollwaschgang. Vorher bin ich noch zu Gast am Mittwochabend bei den Birds of Germany, dem Podcast des Eagle Fanclubs Germany e.V. Also, morgen Abend die Aufnahme, Mittwochabend die Aufnahme. Wann das on air geht, müsst ihr mal beim Podcast-Dealer eures Vertrauens reinluschern. Bis demnächst. Fertig.